Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 15. Juni.
I just want all of Europe to know that the United States is there. We have new challenges and we have Russia that is not acting in a way that is consistent with what we had hoped and as well as China.
Der neue amerikanische Präsident tourt quer durch Europa. Vom G7-Gipfel zum NATO-Gipfel, vom NATO-Gipfel zum EU-Amerika-Gipfel. Und danach am Mittwoch dann Spitzentreffen mit Putin. Aber der neue Präsident ist inhaltlich nicht so neu. Er ist ein Trump auf Samtpfoten. Will sagen, der Ton hat gewechselt, aber in der Sache gelten dieselben Prämissen. Trump wollte, dass wir Deutsche, unsere NATO-Beiträge zahlen, um nicht zu sagen erhöhen.
Germany, as you know, is very delinquent in their payments to NATO. They're paying 1% and they're supposed to be at 2% and the 2% is very low. It should be much more than that.
Biden will das auch. Die Botschaft an uns Deutsche ist im Kern genau die gleiche. Gebt mehr für Rüstung aus und kauft am besten bei unserer amerikanischen Rüstungsindustrie. Boeing und Lockheed Martin warten auf euch. Wir haben da ganz wunderschöne neue Jagdbomben. Auch in Sachen China-Politik hat sich in der Sache nichts verändert.
In my discussion with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. America will stand up to unfair trade practices and undercut American workers and American industries like subsidies from state to state-owned operations and enterprises and the theft of American technology and intellectual property.
Was damit sagen will, ist doch dieses. Unser amerikanisches Handelsbilanzdefizit mit den Chinesen ist größer und tiefer als der Grand Canyon. Also, liebe Europäer, kauft nicht beim bösen Chinesen, buy American. Auch der Ärger um die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nicht zu Ende. Biden klingt wie Trump, erst strikt dagegen, dass wir Deutsche bei Putin unser Gas bestellen.
Well, our position on Nord Stream 2 has been very clear and it remains unchanged. President Biden has made clear that Nord Stream 2 is a bad deal. It's a bad deal because it divides Europe, it exposes Ukraine and Central Europe to Russia and Russian manipulation, and because it goes against Europe's own stated energy and security goals.
Biden will sagen, wir Amerikaner haben so viel schönes Fracking-Gas, dass wir aus Schiefergestein gewinnen. Das sollt ihr kaufen. Wir bringen es euch als Flüssiggas per Frachter. Das wärmt eure Stuben und unsere Gemüter. Und die Russen können ruhig mal ein bisschen frieren. Und falls die Deutschen das jetzt noch immer nicht verstanden haben, dann müssen wir diese Lektion einfach wiederholen.
Listen and repeat.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Frauenförderung wird konkret von der Theorie zur Praxis und das verdanken wir nicht nur zwei Ministerinnen, sondern auch einer Unternehmerin. Und zwar der Digitalexpertin Verena Pauster, mit der wir heute im Morning Briefing Podcast darüber sprechen.
Und jede Studie sagt, wenn Teams divers zusammengestellt sind, was Alter, Geschlecht, aber auch Ausbildung und Hintergrund angeht, dann sind sie besser. Dann machen sie mehr Umsatz, mehr Gewinn und die Fluktuation im Unternehmen sinkt. Und ich glaube, wenn man das so nüchtern und rational betrachtet und sagt, ich möchte hier den Shareholder Value maximieren, dann muss man Frauen einstellen.
Außerdem, unser Hauptstadtteam kennt die ersten Entwürfe des CDU-Wahlprogramms. Und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York berichtet von den Plänen amerikanischer Großbanken, zeitnah die Mitarbeiter wieder aus dem Homeoffice an die Schreibtische zu locken. Außerdem, heute vor 60 Jahren wurde uns eine der größten politischen Lügen aller Zeiten aufgetischt. Und Es ist eine alte DVD von einem frühen Bühnenauftritt Ed Sheerans aufgetaucht, die jetzt versteigert wird. Frauen stellen 50% der Menschheit. Aber in unseren Vorständen tauchen sie nur im Ausnahmefall auf. Wir kommen aus der 100% Männergesellschaft und bewegen uns in Richtung der 90% Männergesellschaft. Das kann man Fortschritt nennen oder auch einen Skandal. In Südafrika nannte man ein System, das immer nur die einen begünstigte und systematisch die anderen benachteiligte, Apartheid. Die ganze Welt hat dieses Apartheid-System schließlich boykottiert, bis es fiel. Wir sind gnädiger zu uns selbst. Deutschland bewegt sich im Kriechtempo Richtung Frauengleichberechtigung. Keine Revolution, nirgends. Aber immerhin, jetzt tut sich wieder was. Der Bundestag hat am Freitag ein Gesetz beschlossen, das es verbindlich vorschreibt, dass wenn irgendwo drei Vorstände sitzen, einer von den dreien eine Frau sein muss. Und da wird die Sache jetzt richtig interessant. Diese rein zahlenmäßige Vorgabe wird ergänzt durch eine außerparlamentarische Initiative. Die heißt Stay on Board. Und diese Initiative fand ihren Weg in dieses Gesetz hinein. Bei Stay on Board geht es nämlich um eine lebensnahe Frauenförderung. Es geht darum, dass Frauen eben nicht nur in den Vorstand berufen werden, eine von den dreien, sondern dort auch überleben können, wenn sie zum Beispiel länger krank werden oder wenn sie ein Kind bekommen oder wenn sie jemanden in der Familie pflegen müssen oder möchten. Bislang ist es so, entweder oder. Wer in Mutterschutz geht, muss den Vorstand verlassen. Elternzeit ja, aber nicht im Vorstand. So das bisherige Aktienrecht und die dort verankerten Haftungsregeln. Diese Stay-on-Board-Initiative, die das Gesetz zur Vorstandsquote erst richtig rund und vielleicht auch ein bisschen revolutionär macht, wird von Verena Pauster angeführt. Eine Start-up-Unternehmerin ist sie, die ihr Geld beim Entwickeln und Großziehen von jungen Firmen verdient hat und mit rund 30 Beteiligungen weiter verdient. Und sie erklärt uns jetzt, was es mit ihrer Initiative auf sich hat. Einen schönen guten Morgen, Verena.
Hallo, Gabo.
Es gibt jetzt ein neues Gesetz, das die Frauenquote nach dem Aufsichtsrat auch für den Vorstand vorschreibt. Was genau verbessert sich tatsächlich aus deiner Sicht für die Frauen?
Also seit letzten Freitag ist Gesetz, dass bei Vorständen von mindestens drei Mitgliedern ein Mitglied eine Frau sein muss. Und was verbessert sich? Erstmalig musst du suchen. Also es gibt noch ganz viele Unternehmen in Deutschland, die Zielgröße 0 haben bei der Frage, ob sie eine Frau im Vorstand haben wollen. Und die kommen jetzt mit Zielgröße 0 nicht mehr durch.
Das heißt, keine Ausreden mehr.
Es gibt keine Ausreden mehr, für alle nicht mehr. Also die Unternehmen müssen suchen und Frauen, die qualifiziert sind, müssen ja sagen. Und die Politik hat jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen, jetzt müssen wir es aber auch mit Leben füllen.
Aber wir beide wissen, es war ja nicht alleine die Tatsache, dass da keine Frauen gesucht oder gefunden wurden, sondern auch das Dasein in einem Vorstand mit allem, was es bedeutet, zum Beispiel für eine, ja, für einen Familienmensch, sage ich mal, das trifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ist nicht so ganz leicht für jemanden, der vielleicht seine Eltern pflegen muss. Die Verantwortung, die man für die Firma übernimmt, verträgt sich oft nicht mit der Verantwortung, die man woanders hat. Wie habt ihr dieses Thema geregelt oder behandelt in dieser Arbeitsgruppe?
Also ich glaube, in der Vergangenheit war es so, du musstest dich entscheiden. Entweder wirst du Vorstand oder du kümmerst dich um deine Kinder, deine Angehörigen und so weiter. Und dies Entweder-Oder ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Sondern heute müsste es doch eigentlich sein, ein moderner Vorstand oder eine Vorständin kann das vereinbaren. Das heißt nicht, dass die jetzt immer nur bis 16 Uhr arbeitet. Aber wenn sie eben in Mutterschutz geht, wenn sie ihre Angehörigen pflegen muss, akut oder auch akut erkrankt, wie es zum Beispiel Tina Müller von Douglas letztes Jahr ergangen ist, dann gibt es eine Regelung dafür. Und das ist aus meiner Sicht total wichtig, dass die Frauenquote jetzt gerade mit einer Ergänzung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt oder Beruf und Leben. Denn nur dann werden jüngere Vorstände ja sagen zu diesem Mandat. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen jüngere Vorstände und Vorständinnen, die sollen digitaler sein. Das Ganze soll heterogener werden. Und ich glaube, dazu trägt das bei.
das ist für mich das Neue an diesem Gesetz. Nicht nur das Gesetz selber ist neu, sondern da ist auch in dem Gesetz drin eine Initiative, die du und andere gestartet haben. Die hat einen englischen Namen, Stay on Board. Das musst du uns erklären. Wie kommt in ein, sagen wir mal, sehr traditionelles, deutsches, ordentliches Gesetz, Bundestag beschlossen, Bundesrat muss noch, wie kommt da eine Initiative Stay on Board rein? Und was genau bedeutet Stay on Board?
Also vor einem Jahr ging das los, dass es durch einen akuten Fall, Delia Lachance, die Gründerin vom Online-Möbelhändler Westwing, hat ihr Mandat niedergelegt als börsennotierte Vorständin, weil sie in Mutterschutz gegangen ist. Und weil es keinen anderen Weg gab, auszufallen für eine Zeit und gleichzeitig dieses Mandat innezuhaben.
Warum gibt es keinen anderen Weg? Weil die juristischen Regeln das
genau so sehen. Genau, das Aktienrecht sieht das nicht vor. Du kannst nicht temporär niederlegen und dann automatisch wieder aufleben lassen.
Das heißt, Mutterschaft ist gar nicht vorgesehen im Vorstand?
Gar nicht. So, sondern es wird erwartet, solltest du Mutter werden, bist du am nächsten Tag natürlich wieder 100% ansprechbar. Und solltest du Vater werden, kommt gar keiner auf den Gedanken, dass du dann irgendwie vielleicht auch deine Kinder sehen möchtest. So, und da haben wir gesagt, das ist doch aber eigentlich das, worum es geht. Es geht doch gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt sagen, per se sollen irgendwie mehr Frauen in den Vorstand, sondern wir wollen doch, dass man dort dann auch diese Themen miteinander verbinden kann. So, und also haben wir die Initiative ins Leben gerufen, Stay on Board. Wie kann ich im Amt bleiben, obwohl vielleicht manchmal das Leben dazwischen kommt. Und da war es ehrlich gesagt toll, dass dieses Führungsgesetz, dieses neue Vorstandsgesetz gerade auf dem Weg war, weil man das damit einbringen konnte. Denn dieses Thema stand nicht im Koalitionsvertrag. Da hättest du wenig Chancen gehabt, daraus ein eigenes Gesetz zu machen. Und so kommt das jetzt Hand in Hand. Und dann macht es aus meiner Sicht Sinn. Denn jetzt müssen die Unternehmen Frauen suchen. Und gleichzeitig können sie ihnen mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten. Und dann, glaube ich, wird es ein Win-Win.
Also ich habe das noch nie gehört, dass eine Initiative von außerhalb des Parlaments tatsächlich Eingang in ein Gesetz findet. Ganz handwerklich. Wie hast du es gemacht und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter? Seid ihr zu der Ministerin gegangen und habt angeklopft und gesagt, hier, da fehlt noch was?
Ja. Also ich habe, meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind Juristen gewesen, Arbeitsrechtler, Gesellschaftsrechtler. Die haben mit mir zusammen ein Eckpunktepapier erarbeitet, was gilt es hier eigentlich zu verändern. Und das haben wir dann parteiübergreifend vorgestellt. Bisher war ein Vorstand im Schnitt 53 Jahre alt. Das heißt, du kannst sagen, die Situation gab es noch gar nicht, dass ein Vorstand ein Kind kriegte oder eine Vorständin. Jetzt haben wir durch die Digitalwirtschaft, das sehen wir ja gerade, wie viele Unternehmen werden gerade riesengroß und werden von Menschen geführt, die jünger sind als 40. Das heißt, das Thema wird ja immer wichtiger. Gerade gehen so viele an die Börse aus der New Economy sozusagen. Das heißt, das wird sich mit Leben füllen. Und das ist dann nicht mehr zeitgemäß zu sagen, sorry, aber du bist jetzt Vorstand, du kannst jetzt leider kein Kind kriegen.
Was muss ein Chef einer Personalabteilung, eine Chefin einer Personalabteilung jetzt tun? Man hat jemanden gefunden, eine Frau, die in diesen Vorstand einzieht. Was genau ist jetzt anders als gestern?
Also es ist anders, dass sollte diese Frau jetzt ein Kind bekommen, kann sie ihr Mandat temporär ruhen lassen und nach spätestens 3 oder 6 Monaten wieder aufleben lassen. Das gilt aber auch für Männer. Und wenn ich mir jetzt eins wünschen würde von den HR-Abteilungen oder den Personalabteilungen in diesem Land, ist, dass sie erstens zur Kenntnis nehmen, dass es das jetzt gibt und zweitens aktiv das auch im Unternehmen promoten. Denn wenn ich mir vorstelle, in der Zeitung stünde jetzt plötzlich, dass ein Vorstand eines großen DAX-Unternehmens in Elternzeit geht 4 oder 6 Wochen und vor allen Dingen ein Mann. Aus meiner Sicht kannst du kein besseres Employer-Branding in 2021 machen, als zu zeigen, guck mal, ganz oben denken wir Familie mit. Dann gilt das auch auf allen Ebenen darunter. Also sind wir ein Arbeitgeber, der zukunftsfähig und modern ist, für den ich vielleicht gerne arbeiten möchte.
Das heißt, der Gesetzgeber hat seinen Teil getan, Bundesrat muss noch zustimmen, aber dann muss das Ding auch gelebt werden.
Total. Und das ist jetzt ehrlich gesagt mein Anspruch, denn ich bin ja nicht jemand, der sagt, lass mal noch mehr Bürokratie auf die Unternehmen draufladen, sondern ich bin jemand, der sagt, wenn dieses Gesetz dazu oder diese Gesetzesänderung dazu führt, dass ich in Zukunft viel mehr jüngere Führungskräfte ganz oben bekomme und vor allen Dingen auch Frauen, dann gewinnen wir alle. So, und deswegen ist meine Hauptmotivation jetzt, dass heute in 12 Monaten wir ganz viele Stay-on-Board-Fälle in der Zeitung lesen können und sehen können, guck mal, es war eben so, dass es bisher so wenige gab, weil die vorher abgebogen sind. Und jetzt werden sie nicht nur gesucht und gefunden, sondern sie wollen auch bleiben.
Wie geht man mit dem Sachverhalt um, der, keine Ahnung, wahrscheinlich biologisch begründet ist, dass Führungskräfte oft praktisch ihre eigene Kopie suchen, dass sie gar nicht diverse denken. Das lesen sie in der Zeitung, aber in Wahrheit suchen viele, im Freundeskreis ja auch, man sagt ja auch, keine Ahnung, Topf und Deckel, dass viele tatsächlich ihre kleine Ausgabe suchen und gar nicht das andere Geschlecht oder den anderen Charakter. Wie geht man mit diesem Sachverhalt um?
Also erstmal ist es ja so, homogene Umfelder sind bequem. Da kriege ich viel Zustimmung, da muss ich mich nicht so viel reiben. Aber eigentlich sind doch alle Vorstände ganz oben daran interessiert, den Unternehmenswert zu maximieren. Und jede Studie sagt, wenn Teams divers zusammengestellt sind, was Alter, Geschlecht, aber auch Ausbildung und Hintergrund angeht, dann sind sie besser. Dann machen sie mehr Umsatz, mehr Gewinn und die Fluktuation im Unternehmen sinkt. Dann ist es doch eigentlich mein oberstes Bestreben, nicht meine Copycat zu suchen oder mein Mini-Me, sondern jemand, der mich ergänzt, der anders ist. Und ich glaube, wenn man das so nüchtern und rational betrachtet und sagt, ich möchte hier den Shareholder-Value maximieren, dann muss man Frauen einstellen.
Das heißt aber auch, junge Frauen müssen sich was zutrauen, was sie sich vielleicht heute gar nicht zutrauen, weil sich die Bedingungen geändert haben, vielleicht aber auch, weil sich Rollenbilder jetzt ändern. Du selber hast ja auch drei Kinder.
Genau, und du brauchst Rollenbilder. Also als ich jung war, Anfang 20 war, Ann-Christine Achleitner oder so, waren 20 Jahre älter. Zu denen habe ich aufgeschaut und gedacht, wow, die ist schon mit Anfang 40 Aufsichtsrätin. Die ist wahnsinnig schlau, wahnsinnig kompetent. Solche Menschen hast du dann im Kopf. Und genauso müssen wir heute für die jetzt Anfang 20-jährigen Role Models werden. Und das Role Model heutzutage ist aber eines, was es beruflich weit bringt, aber eben auch Familie und Beruf kombinieren kann, wenn sie das möchte. Nicht jede Frau möchte Kinder, aber die, die es möchten, müssen es kombinieren können. Und da müssen wir einfach viele sein. Also ich darf nicht mehr in den Flieger einsteigen und wenn mich eine Pilotin begrüßt, sagen, oh Gott, hoffentlich stürzen wir nicht ab, weil ich zum ersten Mal mit einer Pilotin fliege, sondern im besten Fall begrüßt mich jedes zweite oder dritte Mal eine Pilotin. Und ich glaube, das macht dann was in den Köpfen gerade der jungen Mädchen.
Heute hat man ja das Gefühl, dass dieses Thema, dein Thema, das Thema vieler Menschen tatsächlich in der öffentlichen Debatte akzeptiert ist. Die Zeitungen sind voll davon, machen tolle Kampagnen. Solche Gesetze kommen durch, dass die Wirklichkeit tatsächlich sehr viel langsamer im Adaptieren ist. Wo liegen heute die Widerstände? Offener Widerspruch kann es ja nicht sein. Ich höre von keinem Vorstandsvorsitzenden heute offene Widerworte. Aber gibt es da was Unsichtbares, was Zähes, was Kräfte der Beharrung sind, die vielleicht auch unheimlich sind, weil sie sich dir gegenüber nie zeigen?
Total. Ich glaube, allein schon das Wort Quote suggeriert ja, hier wird mir was aufoktroyiert. Und das ist dann irgendwie so das gefühlte Gegenteil von Marktwirtschaft, dass ich so denke, wenn doch der Markt es selber regelt, dann ist doch alles gut. Jetzt kommt hier eine Quote, die kann ja nicht im besten Sinne sein. Und als ich jünger war, habe ich auch gedacht, wir brauchen keine Quote. Da denkt man noch, komm, wir rennen einfach rein in die Räume und machen die Türen auf und alle warten auf uns. Jetzt bin ich irgendwie 42 und lese seit 15 Jahren die immer gleichen Studien von 15% Frauen im Vorstand von großen Unternehmen, 6% in Familienunternehmen ganz oben. Und irgendwann sagt man, okay Leute, dann machen wir es jetzt mal mit der Quote. Es wird ja nur besser. Es wird diverser, es wird heterogener. Wir kämpfen mehr um die beste Lösung. So, also ich glaube, die Beharrungskräfte kommen daher, dass man das Gefühl hat, jetzt sagt mir jemand anders, was ich zu tun habe. Das möchte ich immer noch selbst entscheiden. Und sie kommen daher, dass wir denken, puh, das wird jetzt aber ein bisschen unbequem. Wir haben es doch hier bisher eigentlich uns nett gemacht und das lief doch alles. Jetzt muss ich hier irgendwie auf Krampf eine Frau suchen, die habe ich doch bisher auch nicht gefunden, wenn ich nach Kompetenz gesucht habe. Jetzt werde ich dazu gezwungen. So, wahrscheinlich kommt es daher. Aber ich glaube, ich kann da beruhigen. Wir werden heute in ein oder zwei Jahren, hoffentlich sind die Zeitungen voll von all den tollen Frauen, die dann in die Vorstands Etagen gekommen sind und dann sagen wir, schade, dass es erst 2021 oder 2022 werden musste, dass es so aussah.
Verena, ich danke dir für die kleine Nachhilfestunde in dieser neuen Gesetzgebung und dem, was dahinter steht. Das heißt, wir sind nicht am Ende eines Prozesses, sondern alle Teil von etwas, was jetzt eigentlich beginnt.
Jetzt geht's, glaube ich, erst los.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da kursieren jetzt erste Entwürfe eines CDU-Wahlprogramms. Und auf den ersten Blick, muss man sagen, gibt es ja gewisse Ähnlichkeiten mit dem Programm anderer lebender Parteien. Und worum es da genau geht, das kann uns mein Kollege Gordon Ripinski erklären. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Ja, in der Tat, so wie bei den Grünen und auch zum Beispiel bei der SPD, soll im Wahlprogramm der Union das Thema Klimaschutz ganz vorne stehen. Klimaneutralität zum Beispiel soll bis 2050 erreicht werden. Andererseits eine genaue Angabe zum CO2-Preis fehlt darin.
Und was, Gordon, sind die Themen jenseits der Klimapolitik? Oder ist alles nur Klima?
Nein, alles steht unter unter der Überschrift des Modernisierungsjahrzehnts, das sich Kanzlerkandidat Armin Laschet zum Motto für den Wahlkampf gesucht hat. Es soll zum Beispiel keine Steuererhöhungen geben, das Ehegattensplitting soll zum Familiensplitting werden und die Verwaltung soll endlich digitalisiert werden. Das Thema Rente kommt natürlich auch vor, da wird allerdings nicht so viel modernisiert. Da wird mal wieder ein Beirat gegründet.
Auch interessant, aber ist denn dieses ganze Werk schon mit den Bayern, mit der CSU, mit Markus Söder abgestimmt?
Nein, und da, Gabor, da liegt genau das Risiko. Denn die uns vorliegenden Papiere sind erste Entwürfe vom 4. Juni. Der Prozess läuft also und die CSU mit Markus Söder wird natürlich eigene Punkte setzen wollen, zum Beispiel die Mütterrente. Und am Wochenende kommt es wohl zum Showdown. Da tragen die Präsidien der beiden Parteien gemeinsam.
Herr Gordon, und glaubst du denn, dass die beiden, CDU und CSU, es bis zum Wahltag überhaupt schaffen, ein gemeinsames Programm aufzustellen?
Ja, Spötter sagen ja, der Machtanspruch reicht der Union schon. Aber ich bin ziemlich optimistisch, es wird das Programm geben.
Danke, Gordon.
Danke, Gaber.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Der Hype um die Zukunft der Mobilität zeigt sich unter anderem auch an der Wall Street. Da lautet die große Frage jetzt, was wird das neue Tesla? Wer sich da realistische oder aussichtsreiche Chancen ausrechnet und die Anleger überzeugen kann, der wird momentan mit Geld geflutet. So zum Beispiel der Elektro-Pickup-Hersteller Lordstown. Die wollten mit ihrem Modell Endurance eigentlich bald auf den Markt, aber daraus wird vielleicht erstmal nichts. Denn jetzt sind plötzlich der Vorstandschef und der Finanzchef zurückgetreten, den Aktionären hat das natürlich nicht gefallen. Und damit nach New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Schönen guten Morgen, Gabor.
Um wie viel Prozent ging es denn da am Ende runter?
Also die Aktien standen bei Handelsschluss noch etwa 18,8% im Minus. Und das war der größte Kursabsturz auf einer Handelssession gesehen seit Börsengang eben im Oktober. Sie sind ja noch gar nicht so lange an der Börse. Die Rücktritte folgen auf eine interne Untersuchung in Bezug auf Behauptungen des Leerverkäufers Hindenburg Research, dass Lordstown Anleger in die Irre geführt habe. Hindenburg beschuldigt Lordstown ganz konkret, gefälschte Bestellzahlen verwendet zu haben, um so Kapital für den Elektro-Pickup Endurance eben zu beschaffen. Die US-Börsenaufsicht, die SEC, hat eine Untersuchung eingeleitet zu Hindenburgs Behauptungen. Also man ist da schon dran.
Und jetzt lass uns noch über die Großbanken in den USA reden. Die wollen ja so langsam offenbar ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder zurückholen. Aber dafür verlangen sie vollen Impfschutz, richtig?
Ganz genau, richtig. Seit Monaten versuchen ja viele Arbeitgeber insgesamt Arbeitnehmer dazu zu überreden, sich impfen zu lassen. Unternehmen locken mit Bargeld, mit zusätzlichen Urlaubstagen zum Beispiel zur Belohnung. Goldman Sachs hat vergangene Woche seine US-Mitarbeiter angewiesen, in einem internen Portal offenzulegen, ob sie den Impfstoff erhalten haben. Sie haben keine Impfstoffe vorgeschrieben, aber sie haben eben den Mitarbeitern mitgeteilt, dass, wenn sie vollständig geimpft sind, sie ohne Masken arbeiten dürfen. Andere Banken, darunter Morgan Stanley und Wells Fargo, haben Mitarbeiter ebenfalls gebeten, ihren Impfstatus freiwillig zumindest zu registrieren. Das dürfen sie grundsätzlich, rechtlich zumindest spricht nichts dagegen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, dass nach 60 Jahren die zentrale Aussage dieses Dialogs so dreist gelogen klingt wie damals, am 15. Juni 1961 in Ost-Berlin, als bei einer Pressekonferenz mit dem damaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht sich Folgendes ereignete.
Bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Und auch heute fragt man sich, warum Walter Ulbricht auf die Frage der Journalistin Anna-Marie Doher, in der das Wort Mauer überhaupt nicht vorkam, mit diesem Satz geantwortet hat.
Niemand Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
2 Monate später begannen DDR-Soldaten damit, die Sperranlagen zu errichten. Nun ja, die Mauer ist seit fast 32 Jahren schon wieder Geschichte. Aber das ist kein Trost für alle, die 28 Jahre hinter der Mauer gelebt haben. Sie und alle anderen sind vorsichtig geworden, was solche Aussagen in Reden oder Pressekonferenzen angeht. Die DDR-Oberen, sie hatten es ja bis zu ihrem Ende nicht gelernt, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellen und was sie wann am besten sagen. Selbst wenige Wochen vor dem Mauerfall ließ sich Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker zu diesem Ausspruch hinreißen.
Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Die einzige Rede, die man von Anfang an als unrealistisch, als übertrieben, tölpelhaft, naiv empfunden hat, die ausgerechnet entpuppte sich dann als wahrhaftig. Ronald Reagan, ihr großer Auftritt, bitte.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es sich manchmal doch lohnt, bei den dann doch überwiegend langweiligen Schultheateraufführungen der Kinder einfach die Videokamera rauszuholen, draufzuhalten und das Gesamtkunstwerk zu filmen. Das kann ordentlich Rendite abwerfen, wenn nämlich eines der Kinder auf dem Videomaterial plötzlich ein internationaler Superstar wird. So geschehen im Jahr 2006 an der Thomas Mills High School in einem 3000-Seelen-Örtchen gut 3 Stunden nordöstlich von London. Da spielten die etwas höheren Klassen das Musical Grease. Und schon damals stach ein 15-jähriger Schüler dann doch ein wenig hervor. Kein geringerer als Ed Sheeran ist auf dem leicht verkruschelten Videomaterial zu erkennen und das kann man auf jeden Fall sagen. Singen konnte er schon damals.
I'm the mooning champ, right out high.
You do?
I spend my days just mooning forevermore.
Forevermore.
Forevermore. Someday you'll find me just mooning at your front door.
And my front door?
At your front door.
Jedenfalls soll jetzt eine komplette DVD dieser Schulaufführung aus dem Jahr 2006 Ende Juni in einem Auktionshaus in London versteigert werden. Und der bisherige Besitzer kann sich wahrscheinlich über einen ordentlichen Erlös freuen, denn erst kürzlich wurde eine CD, die Ed Sheeran als 13-Jähriger aufgenommen hatte, für 55.000 Euro versteigert. Die Vergangenheit des Jungen ist also schon mal Gold wert. Und für die Zukunft, naja, da sieht es auch ziemlich perfekt aus.
Darling, you look perfect tonight.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen perfekten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. So beautiful.